Südwestradio.
Hallo und guten Abend in dieser herbstlichen Sommerzeit. Sie hören unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Sind Sie dem nach dem großen Regenunwetter am Montag, dem 21. Juli, trocken geblieben oder hat es Sie auch so erwischt wie uns? Wir hatten 30 cm Wasser in der gesamten Wohnung, vom Keller ganz zu schweigen. So war also auch der Computer abgesoffen und ich konnte kein Manuskript schreiben, was natürlich dazu führte, dass wir die August-Sendung ausfallen lassen mussten. Aber ich hoffe, Sie werden mit der heutigen Sendung entschädigt.
Wie lang hab ich gebraucht, zu wissen, du bist niemand, bis dich jemand liebt. Wonach hab ich gesucht, in all den Jahren, die uns niemand wiedergibt. Alles, was jetzt zählt, ist nur das, was vor uns liegt. Niemand hält jetzt auf, was wieder beginnt. Denn wir sind wieder da, zurück auf der Welt. Tausend Nächte gewartet, tausend Tränen gezählt. Wir sind hier, wieder vereint. Unsere Liebe ist stärker und tiefer. Das Leben ist schön. Dein Lachen, deine Stärke, deine Zärtlichkeit. Ich war nicht mehr ganz, ich kämpfte mich durchs Leben, doch ich kam nie weit. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir zusammen sind. Alles so vertraut, was wieder beginnt. Denn wir sind wieder da, zurück auf der Welt. Tausend Nächte gewartet, tausend Tränen gezählt. Wir sind hier, wieder vereint. Unsere Liebe ist stärker und tiefer. Das Leben ist schön. Das Leben ist so schön neben dir. Denn wir sind wieder da, zurück auf der Welt. Tausend Nächte gewartet, tausend Tränen gezählt. Wir sind hier, wieder vereint. Unsere Liebe ist stärker und tiefer. Das Leben ist schön. Mit dir an meiner Seite, das Leben ist so schön. Nur mit dir.
Wir sind immer noch im Gedenkjahr der 100. Wiederkehr des Beginns des Ersten Weltkrieges 1914. In diesen Zusammenhang passt auch eine Straße in Münster, nämlich die Tannenbergstraße. Unser Chronist Herbert Kober hat sich um beides gekümmert, um den Kriegsbeginn und um die Tannenbergstraße.
In diesen Wochen gedenken wir der Urkatastrophe Europas vor 100 Jahren. Wir denken an den Beginn des Ersten Weltkrieges im August 1914, mit dem das zerbrechliche Kartenhaus der damaligen europäischen Friedensordnung einstürzte. In den letzten Monaten wurden in Münster im Rahmen einer vom Stadttheater veranstalteten Vortragsreihe die Ursachen, das Entstehen, auch die Schuldfrage, die Folgen und viele Aspekte dieser Katastrophe beleuchtet. So reflektierte nach dem Historiker Christopher Clark vor einigen Wochen der Düsseldorfer Historiker Gerd Krumeich in einem Vortrag im Theatertreff die traumatischen Folgen der Niederlage von 1918 für die Weimarer Republik. Der eigentliche Anlass, der die verhängnisvollen Folgen zeitigte, ist bekannt. Am 28. Juni 1914 wurde der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand von dem Bosnier Gavrilo Princip, der vom serbischen Geheimdienst unterstützt wurde, erschossen. Aus dem Konflikt, der am 28. Juli zum Krieg zwischen Österreich und Serbien führte, entwickelte sich wegen der machtpolitischen Verflechtungen der europäischen Regierungen innerhalb weniger Tage der Weltkrieg. Und bereits im August 1914 fand eine bedeutende Schlacht zwischen deutschen und russischen Truppen statt, die Schlacht von Tannenberg, die als herausragendes Ereignis des ersten Kriegsjahres angesehen wird. Im Deutschen Reich wurde dem Sieg in Ostpreußen eine solche Bedeutung beigemessen, so dass viele Orte Straßen nach dem Dorf Tannenberg benannten und eine Stadt in Oberschlesien sich sogar den Namen des deutschen Heerführers Hindenburg zulegte. Auch in Münster führt eine Straße den Namen Tannenbergstraße. Im Hinblick auf diese Ereignisse vor 100 Jahren stellen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die bereits früher schon einmal in dieser Sendung erwähnte Straße näher vor. Die Tannenbergstraße hat die Postleitzahl 48147. Sie zweigt schräg gegenüber der Wasser- und Schifffahrtsdirektion in südlicher Richtung vom Karuskering ab. An der Kreuzung Tannenberg, Ketteler und Zuhornstraße steht auf dem Straßenschild folgende Erläuterung: Tannenberg, Dorf in Ostpreußen, bekannt durch eine der ersten großen Schlachten zwischen russischen und deutschen Truppen im August 1914. Der Name Tannenberg ist in mehrfacher Hinsicht bekannt. Zum einen geht es, wie erwähnt, um das ostpreußische Dorf, in dessen Nähe die erste große deutsch-russische Schlacht stattfand. Zum anderen aber verbindet sich der Name mit einem historisch bedeutsamen Ereignis. Das Dorf Tannenberg ist ein kleiner, 1333 urkundlich erwähnter Ort in Ostpreußen im Kreis Osterode, 4 Kilometer von der Grenze von Westpreußen. Nahe bei diesem Ort kam es vor über 600 Jahren, am 15. Juli 1410, zu der entscheidenden Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Orden und dem Königreich Polen-Litauen. Der Ritterorden wurde geschlagen. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen fand auf dem Schlachtfeld den Tod. Und nun, 500 Jahre später, wieder tritt der Name des kleinen Dorfes in die Geschichte. Vor 100 Jahren, mit den verschiedenen Kriegserklärungen der europäischen Mächte zwischen dem 28. Juli und dem 3. August 1914 begann der Erste Weltkrieg. An der deutschen Ostgrenze war als einzige nur die 8. Armee stationiert. 7 Armeen waren an der Westfront eingesetzt. Dieser 8. Armee des Generals von Prittwitz standen gegenüber Im Süden die Naref-Armee des General Samsonow und im Norden die Njemen-Armee von Paul von Rennenkampf. Bei diesem ungleichen Kräfteverhältnis zog sich der zögerliche deutsche General von Prittwitz zurück und überließ große Teile Ostpreußens den russischen Truppen. Da berief der deutsche Generalstab den 67-jährigen General Paul von Hindenburg und als seinen Stabschef den General Ludendorff an die Ostfront. Am 23. August 1914 angereist, organisierten sie binnen weniger Tage die größte Einkreisungsschlacht des Ersten Weltkrieges und besiegten vom 26. bis 30. August 1914 die zweite russische Armee. General Samsonow beging am 31. August Selbstmord. Nach der Schlacht von Tannenberg konnte sich die nun verstärkte deutsche Ostfront der russischen Nordarmee zuwenden und nach der Schlacht an den Masurischen Seen Anfang September 1914 war Ostpreußen wieder frei von russischen Truppen. Seinen militärischen Erfolg verdankte der souveräne Generalfeldmarschall von Hindenburg vor allem der Tatkraft seines unermüdlichen Generals Ludendorff. Paul von Hindenburg, der als der Verantwortliche für die Schlacht von Tannenberg galt, wurde in ganz Deutschland als Retter Ostpreußens begeistert gefeiert. Die Stadt Münster ist übrigens mit einer Patenschaft Münsters gegenüber Braunsberg unmittelbar in das damalige Geschehen einbezogen. Durch die Verwüstungen der russischen Truppen in Ostpreußen war nämlich auch das Ermland mit Braunsberg stark betroffen. Damals half Münster dem kriegszerstörten Kreis Braunsberg mit einer Ostpreußenhilfe von 150.000 Goldmark. Das Geschehen um Tannenberg im vergangenen Monat vor 100 Jahren wurde also ein Grundstein für die besonderen Beziehungen der Stadt Münster zu Stadt und Kreis Braunsberg. Sie führten dazu, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Braunsberger aus ihrer Heimat die Stadt Münster sich ihrer als Patenstadt annahm. Der Name Tannenbergstraße erinnert also nicht nur an die erste große Schlacht des Ersten Weltkrieges, sondern auch an die alte ostdeutsche Provinz Ostpreußen, an Masuren und das Ermland mit seinem Kreis Braunsberg. Im Übrigen werden die Braunsberger bei ihrem diesjährigen Treffen in ihrer Patenstadt Münster an die Begründung der Patenschaft Münster-Braunsberg im Jahr 1954, also vor 60 Jahren, erinnern.
Am Sonnabend, dem 28. Juni, konnte man in der St. Clemens-Kirche zu Münster-Hiltrup einen besonderen Gottesdienst erleben. Und zwar beging der emeritierte apostolische Visitator der Grafschaft Glatz, Prälat und Großdechant Franz Jung, sein goldenes Priesterjubiläum. Zu einem Dank- und Freudensgottesdienst hatte er Freunde, Weggefährten, Priesterkollegen, Landsleute, die junge Grafschaft, Gläubige und Leidensgefährten aus den Vertreibungsgebieten eingeladen. Ich hatte die Möglichkeit, den Großdechanten zu seinem Leben und seiner Arbeit zu befragen.
Zunächst war das so das Fest für meine Landsleute. Aber da ich nun 50 Jahre unterwegs bin, an verschiedenen Stellen, angefangen von Wesel, Moers, Goch, Walsum, bei Duisburg, KAB-Arbeit, 7 Jahre Diözesanarbeit, 10 Jahre noch Ägidi, habe ich dann gesagt, du kannst nicht alle Gemeinden einladen, sondern die, mit denen du intensiv zusammengelebt hast. Und meine entscheidenden Jahre waren sicher die Weseler Jahre. Und von dieser alten Jugend waren, die inzwischen Omas und Opas schon sind, 24 Leute da und freuten sich riesig über die Einladung und haben dann auch immer wieder betont bei Kontakten, die ich so über die Jahre gehalten habe, du hast uns einfach in der Kirche gehalten. Du hast uns die Verantwortung von der CJ-Arbeit her, jeder Mensch ist wichtig und mehr wert als alles Gold der Welt, immer wieder auf die Spur gebracht. Und dass wir im Kirchenvorstand, war Gemeinderat mitarbeiten, das ist doch einfach dann auch ein Stück deines Werkes und des Mitkaplans, der damals mein Kurskollege in Münster, in Wesel war und mit dem ich also die ganzen 45 Jahre dicke Freundschaft habe, Missionsreisen unternommen habe zu meinen Landsleuten. Das war einmal die Gruppe der Weseler neben den Landsleuten, die Gruppe der Weseler, dann aus der Gemeinde, wo ich zuletzt Pastor war, in der Gidi, und aus meiner Gemeinde Anna. Das waren dann nur so Vertreter da, weil ja am Sonntagmorgen ich dann nochmal den Gottesdienst hatte in der Gemeinde, in der ich lebe und wohne, in Andermecklenbeck. Neben meinen Verwandten waren so noch alte Schulfreunde, Menschen da, die lange an meiner Seite gegangen sind, denen ich wahrscheinlich auch was bedeutet habe. Und so hat sich dann neben der Priesterschar, an die 40 Mitbrüder waren da, aus allen vertriebenen Bereichen, aber auch aus dem Freundschaftskreis meines münsterschen Daseins, ich bin ja schließlich bis in Münster geweiht, und bin unseren Bischöfen dankbar, dass sie mir den Spielraum gegeben haben, für meine Landsleute da zu sein. Ich war ja damals erst 46, als ich Visitator wurde. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Ich stand wohl auf der Liste als Dritter. Den ersten wollte die Bischofskonferenz nicht. Den zweiten gab der Bischof nicht raus, weil er eine schwierige Gemeinde zu betreuen hatte. Und unser Bischof Dr. Reinhard Lettmann hat gesagt, ja, wenn der Jung so 2/3 KAB macht und 1/3 Glatz, dann lasse ich ihn wohl laufen. Und so bin ich dann also in diese Geschichte reingerutscht und habe das jetzt fast 31 Jahre gemacht.
Ja, ich denke, das ist Anlass genug für eine Hommage an Großdechant Franz Jung. Franz Jung wurde am 3.12.1936 in Neuendorf, Kreis Habelschwert, in der Grafschaft Glatz geboren. 1946, nach der Vertreibung aus der Heimat, erfolgte die Aufnahme der Familie Jung mit 9 Kindern in Liesborn, Kreis Warendorf. 1958, Beginn des Theologiestudiums in Münster und München. Ab 1958, Tätigkeit in der katholischen Jugend aus der Grafschaft Glatz, genannt Junge Grafschaft. Am 29.06.1964 Priesterweihe im Dom zu Münster. Zwischen 1964 und 1989 diverse Dienststellen in Wesel, Moers, Goch und Duisburg-Walsum. 1983 Ernennung zum Visitator für die Priester und Gläubigen aus der Grafschaft Glatz mit dem Titel Großdechant. 1984 Ernennung zum päpstlichen Ehrenprälaten. 1989 Abschied als Diözesanpräses der KAB und Ernennung zum Pfarrer von St. Egidi Münster. 1990 Ernennung zum apostolischen Protonotar. 2000 Verabschiedung als Pfarrer von St. Egidi. 2001 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Rathaus zu Münster. 2008 Ernennung zum Visitator für die Katholiken aus dem Erzbistum Breslau für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008. 2010 erfolgte der wohl größte Einsatz des Großdechanten für die Seligsprechung von Kaplan Gerhard Hirschfelder im Dom zu Münster. 2011 als Visitator emeritiert, der Titel Großdechant bleibt. 2014 goldenes Priesterjubiläum. Noch einmal Franz Jung selber über seine Arbeit und die weltweiten Kontakte.
Es waren die Nachwuchsleute der jungen Grafschaft da, denen ich damals sehr verbunden war, die auch mein Gemüt so ein Stück mitentdecken halfen. Und jetzt gibt es immer noch eine junge Grafschaft und die waren fast vollzählig da, um auch mir zu gratulieren, weil ich mich auch zu denen hingezogen fühle. Da liegen meine Wurzeln. Es war der Familienkreis da, die Grafschaft der Gemeinschaft, deren Kinder die junge Grafschaft zurzeit bilden. Und eben aus dem ganzen, mein Heimatort, Glesendorf, war mit fast 40 Leuten vertreten. Das war also eine gewaltige Geschichte. Und so hat sich mein Lebenskreis eigentlich da wiedergefunden in der Freier. Und ich weiß, dass das den Menschen gut tut, vor allem den Landsleuten, dass sie sich wiedersehen. Und die Anregung habe ich schon mal aufgegriffen, dass wir vielleicht alle 2 Jahre so ein Fest machen, ohne großes Programm. Ein Wiedersehen für die Glatzer, die noch übrig geblieben sind, deren Treffen langsam weniger werden, auch nicht mehr besucht werden können, weil das Alter halt mitspielt oder Krankheit, Gesundheit. Und wir haben ja die sogenannte Christkindlmesse im Januar, immerhin noch mit 500, 600 Leuten, entweder in Münster über Wasser oder in Osnabrück, das wechselt jährlich. In der St. Johannkirche, auch da kommen an die 600 Leute zusammen. Wir haben die Techter Wallfahrt mit 1200 Christen noch. Und wir würden also einen dritten Schwerpunkt für die, die keine Heimattreffen mehr haben, in diesem Treffen in Hiltrup gerne weitermachen, weil dort Kirche, Stadthalle und Parkplatz einladen, alles in einem kleinen Umkreis zu haben. Darum haben wir Hiltrup gewählt. In Münster gibt es außer alle Münsterland, aber da liegt die Kirche schon wieder weit entfernt, keinen Ort, wo man so in kurzer Zeit alle 3 Punkte erreichen kann.
Zum Ehrentag des Großdechanten kamen zahlreiche Ehrengäste hier, um nur einige zu nennen. Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, Nuntius Erzbischof Dr. Erwin Ender aus Rom, über 50 Priester, Diakone und Ordensleute, Visitator Breslau Branitz-Glatz, Pfarrer Dr. Joachim Gieler, sein Vorgänger, apostolischer Protonotar Winfried König, der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für die Seelsorge an den deutschen Katholiken aus Russland und den anderen Gussstaaten, Visitator Monsignore Dr. Alexander Hoffmann, Dr. Hermann Fechtrup, Oberstadtdirektor AD, Professor Joachim Papsch mit Gattin, Mitbegründer der Kaplan-Gerhard-Hirschfelder-Stiftung, Peter Großpietsch, Vorsitzender der Zentralstelle Grafschaft Glatz mit dem Grafschafter Boten, Georg Hoffmann, Vorsitzender der Heimatgruppe Grafschaft Glatz, die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Gemeinschaften, Gruppen aus der Grafschaft Glatz, Junge Grafschaft, Grafschafter Gemeinschaft, Kreis Grafschafter Familien, Grafschafter Chor, Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz, Kultur und Geschichte, Arbeitskreis Kirchengeschichte der Grafschaft Glatz, Glatzer Gebirgsverein Braunschweig. Die deutschen und polnischen Gäste aus dem Glatzer Land in Schlesien, die Vorsitzenden der ostdeutschen Landsmannschaften in Münster, Roswitha Möller, Kreisvorsitzende des Bundes der Vertriebenen Münster und viele, viele weitere Gäste. Viele Grußworte wurden zudem verlesen, vielleicht an erster Stelle der Oberbürgermeister von Münster, ich zitiere: Also, lieber Franz, gerne nehme ich die Feier zu deinem goldenen Priesterjubiläum zum Anlass, um dir persönlich und im Namen der Stadt Münster sehr herzlich zu diesem besonderen Jubiläum zu gratulieren. Ehrenwert ist heute nicht nur dein segensreiches Wirken in den vergangenen 50 Jahren, vor allem als Visitator der Katholiken in der Grafschaft Glatz in Schlesien. Du bist und warst stets ein vertrauensvoller und immer bereiter Ansprechpartner für die heimatvertriebenen Deutschen mit ihren Anliegen. Aber genauso hier vor Ort in Münster in St. Egidi. Durch dein engagiertes, umtriebiges Wirken bist du als Persönlichkeit bekannt, die keine Mühe scheut, Kulturen zu verbinden und die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Stets ist es dir gelungen, bei den Menschen Freude am Glauben zu wecken und so ein nachhaltiges Fundament für eine lebendige und offene Gemeinde zu schaffen. Eine Gemeinde, die die Menschen als Heimat empfunden haben und die ihnen Sicherheit und Geborgenheit gegeben hat. Du hast viel für die Menschen in der Grafschaft Glatz und in der Stadt Münster gewirkt. Dafür bin ich dir als Oberbürgermeister der Stadt Münster sehr dankbar. Mit den besten Grüßen, dein Markus Lewe. Weitere Grußworte kamen von Josef Socher, Generalvikar in Königgrätz, von Bischof Dr. Reinhard Hauke, Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge, von Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Visitator Dr. Joachim Gieler und last not least Kardinal Dominik Duka, Erzbischof von Prag.
Thank you.
Wie ging es nun weiter im Leben von Franz Jung?
Und deswegen haben wir gesagt, wir sind Deutsche, wir können das Wort Flüchtling nicht für uns in Anspruch nehmen und wollen das auch nicht, obwohl ich mit den Flüchtlingen sehr viel Mitleid habe, weil die ihr Leben retten müssen und abhauen müssen, um überhaupt ihr Leben zu retten. Aber wir sind nicht geflohen, sondern wir sind regelrecht von Haus und Hof vertrieben worden, innerhalb von einer halben Stunde. Wir ahnten wohl, als Kinder auch, da passiert was. Aber als dann wirklich die Tatsache kam, dass Leute klopfen und sagen, in einer halben Stunde habt ihr rauszugehen, alles stehen und liegen zu lassen, Haus und Hof, ich weiß noch, unser Hund hat noch gejaucht, als wir auf dem Hof mussten. Ich kann mich noch gut erinnern, als Neunjähriger, mein Vater hat, der Gott sei Dank nicht im Krieg war, weil er eine Fußverletzung hatte, der hat bis zum letzten Augenblick um die Ecke nach seinem Hof geschaut und ist nie wieder dahin gekommen. Ich habe ihm damals gesagt, ich glaube, du drehst durch, wenn du siehst, wie der Hof vergammelt ist. Ich war erstmal alleine und habe ihm dann natürlich mit vielen Bildern auch all das so zeigen können, was da so sich inzwischen abspielt. Aber das hat den Eltern hat das wehgetan. Wir Kinder haben das ja als Abenteuer mehr oder weniger empfinden müssen, weil wir ja gar nicht die Tragweite einer solchen Geschichte, Vertreibung mit 15 Millionen im Viehwagen, im Waggons, im Güterwagen, transportiert immer 36 in einem Waggon ohne sanitären Anlagen. Irgendwo gab es unterwegs dann noch eine Lausung. Ich habe dann noch einen Hautausschlag gekriegt und sollte ins Krankenhaus in Warndorf geliefert werden. Da hat mein Vater gesagt, der gehört uns, der geht mit. Und bin dann also davor bewahrt worden. Aber und dann kamen wir auf den Bauernhof und die schlugen die Hände über dem Kopf zusammen in Liesborn. Diese guten Damen, die hatten schon eine vertriebene Familie. Und dann kommt eine Familie mit 9 Kindern, der Jüngste lag noch im Kinderwagen. Dann hat mein Vater gesagt, das weiß ich noch ganz gut, wir sind nicht freiwillig hierher gekommen. Wir sind hier vertrieben worden, rausgeschmissen. Und dann haben die wohl in unseren hungrigen Augen gesehen, die beiden Schwestern. Der Bruder war im Krieg, ein Verwalter. Dann haben die unseren Pott Gris gekocht und wir haben reingehauen wie die Weltmeister. Und da war der Bann gebrochen. Und wir haben heute noch Kontakt, leider sind die inzwischen tot, aber die Nachfahren. Dass wir doch dahin gehen und sagen, hier sind wir 6 Jahre gut aufgenommen worden. Es hat kein böses Wort gegeben. Meine Eltern haben sich wirklich toll mit den Leuten verstanden. Wir hatten bald einen Karnickelstall und 49 Karnickel. Jeden Sonntag ging einer in die Pfanne, sodass wir uns selber auch ernähren konnten mit Gartenarbeit, technischer Garten. Und was damals verboten war, wir haben auch mit gewildert. Mein Bruder war Spezialist dafür und haben uns da auch noch so einiges geholt. Aber wir sind gut mit dieser Familie ausgekommen. Und dann hat mein Vater 1952, als er merkt, es geht vorläufig nicht mehr nach Hause, sich darum bemüht, einen Bauernhof zu bekommen.
Und das Schlusswort soll hier noch einmal Franz Jung selber haben.
Ihre Kernaufgabe und Ihre Ziele benennen Sie mit Identität bewahren, Brücken bauen, Vertreibung ächten. Ja, das sind Lebensaufgaben, die im Grunde genommen nie enden. Wie sind Ihre weiteren Ziele, abgesehen von dem diamantenen Priesterjubiläum, was ja noch ansteht?
Das ist noch ein bisschen weit her. Das ist der Auftrag der Bischofskonferenz. Als wir 1998 noch aus der Bischofskonferenz raus komplimentiert wurden, was uns allen gar nicht gepasst hat, und was auch nicht glücklich war, man hätte diese Arbeit einfach weitertragen lassen dürfen, da hat man uns diese 3 Dinge mitgegeben, dann vor so eine Bischofskonferenz, Identität bewahren, Brücken bauen und Vertreibung ächten. Ich habe jetzt bei einigen Treffen gesagt, 2016 sind wir 70 Jahre vertrieben und dass wir uns immer noch treffen, ist doch eine Dokumentation, dass diese Vertreibung ein Verbrechen war. Und dazu schweige ich nicht. Und solange wir leben, werden wir auch den Mund auftun und sagen, man darf niemanden vertreiben. Nicht nur uns, sondern ob heute im Balkan oder wo auch immer, in Nigeria oder im Sudan. Menschen haben Recht auf Heimat und das dokumentieren wir friedlich, indem wir uns noch treffen, auch wenn wir alt und grau geworden sind und unsere jungen Leute ein wenig mit einbeziehen, das deutlich zu machen. Der Mensch hat ein Recht auf Heimat und wenn ihm genommen wird, schneidet man die Wurzel ab und vertrocknet er. Und warum sollen wir das denn nicht dokumentieren, wenn wir das friedlich machen? Das ist eine christliche Aufgabe. Und das ist eine Sache der Nächstenliebe, dass man Menschen nicht entwurzelt und ihnen den Saft nimmt. Und solange wir atmen können, die Armenier haben auch nach 90 Jahren noch dokumentiert, wir haben Recht auf Heimat, die Türken haben uns vertrieben, jetzt sind wir auch schon bald so weit und wundern uns, Mann, die Leute kommen immer noch und viele sagen, du lass das doch. Aber wenn ich den Menschen durch die Wallfahrt bedingt, durch Heimattreffen ein Stück zu Hause, wieder inneres Zuhause gebe, mit der Vorbereitung, wir haben nicht mehr lange uns zu beleben und leben zu lassen, das nutzen wir, um uns gegenseitig zu stärken und auch friedlich zu sterben. Das ist die größte Aufgabe, die ich als Priester machen kann. Und auch jeder andere, der vertrieben ist, soll sich damit reinhängen, damit die Leute spüren, da ist etwas geschehen durch diesen Krieg, weil einer so verrückt gespielt hat, Deutschland, Deutscher über alles. Und Menschen in den Tod gerissen, 15 Millionen sind im Zweiten Weltkrieg umgekommen und 15 Millionen vertrieben worden. Das hat eine Welt durcheinander geschmissen. Und wenn man sieht, was Deutschland wieder geschafft hat im gemeinsamen Leben, trotz Vertreibung von 15 Millionen, da muss man nur sagen, der liebe Gott hat seine Hand im Spiel gehabt, dass wir keine Revolution geworden sind. Und durch diese Treffen friedlich geblieben sind, auch durch die Wallfahrten und eigentlich auch den Saft und Kraft geholt haben, mit dem verrückten Schicksal fertig zu werden.
Sie hörten Orgelklänge aus der größten Holzkirche in Europa. Das ist die Friedenskirche in Schweidnitz. Es spielte für sie der Kantor der Friedenskirche Marcin Amanski. Das Präludium E-Moll von Felix Mendelssohn auf der großen Orgel, die die Firma Schlag und Söhne 1909 gebaut haben. Live aufgenommen 2008 in der Friedenskirche von Jürgen Schlag, Enkel von Siegfried Schlag, der die große Orgel 1909 gebaut hat. Auch heute fahren noch Nachkommen der Schlesier aus der Grafschaft Glatz in die Heimat ihrer Vorfahren und zu ihren Wurzeln. Roswitha Bernhard war bereits im letzten Jahr mit der Reisegruppe von Winfried Patzelt aus Beckum in der Heimat ihrer Eltern und hatte schon mal die Orte gesucht, wo ihre Eltern gelebt haben. In diesem Jahr hatten sich ihr Bruder und ihre Schwester mit angeschlossen und sie hatten mutig die Häuser aufgesucht, wo Vater und Mutter aufgewachsen waren. Hören wir nun Roswitha Bernhard.
Ich wollte es unbedingt noch einmal sehen. Ich wollte unbedingt mal den Fuß auf den Boden meiner Eltern, wo sie aufgewachsen sind, setzen. Und das war so ein heftiges, tolles Erlebnis. Das hat dieses Jahr dann geklappt. Also wir waren in Freiwalde, da wo mein Vater herstammt. Und am selben Tage noch in Schreibendorf, ist aber auch nicht so sehr weit entfernt. Mittelwalde ist so dieser Mittelpunkt, der ist ein bisschen bekannter und etwas größerer Ort. Und von dort haben wir dann beide Male die Fahrt mit dem Auto gemacht. Es war ziemlich einsam und unwegsam, sagen wir mal, aber schon ganz, ganz toll. Als wir in Freiwalde beim Ort meines Vaters ankamen, da kam plötzlich ein riesiges Gewitter. Wir waren richtig, war mystisch schon bald. Ja, und es war aber allerdings sehr, sehr verfallen dort. Wir haben nur noch in der Hütte, als es da gerade anfing zu regnen, haben wir es gerade in den Schuppen geschafft oder, wo früher die Tiere untergebracht waren, in so einem Stall. Da konnten wir noch Unterschlupf kriegen. Und das war schon ganz toll, das mal zu sehen.
Habt ihr da jemanden getroffen, den ihr noch fragen konntet?
Ja, wir haben dort einen Mann getroffen, der wir haben uns so ein bisschen verständigt, weil wir können ja kein Polnisch, aber so ein paar Worte haben wir dann hingekriegt und er konnte auch ein paar Deutsche. Er hat uns dann die Kirche gezeigt von innen. Er hat uns eine richtige Führung gemacht. Das war ganz toll. Und er hatte auch so ein Buch, wo die Großeltern abgebildet waren und die alte Mühle meines Großvaters, die sogar aus dem 18. Jahrhundert kommt. Dann sind wir noch durch das hohe Gras gestapft und haben versucht, diese alten Grundmauern noch zu finden. Und wir haben sie tatsächlich nach einer Stunde gefunden. Das war sehr umwegsam, aber eben total eingefallen und die Reste nur noch. Aber trotzdem, es war ein riesiges Erlebnis. Ganz toll.
Und dann wart ihr auch am Elternhaus deiner Mutter?
Ja, in Schreibendorf war meine Mutter aufgewachsen. So bei der Vertreibung war sie ungefähr 18 Jahre. Also sie kann sich schon noch in Teilen daran erinnern. Wir haben auch schon im Internet vorher mal geguckt, wo das ungefähr ist, damit wir es auch finden. Und meine Schwester hat also da schon einige Fotos gesehen und wir haben es sofort gefunden. Das ist allerdings, die Grundmauern stehen nur noch und auf dem wunderschönen Gelände stand jetzt so ein Ferienhäuschen. Und da stand auch ein Zettel oder so ein Schild zu verkaufen. Also, das ist schon interessant. Jedenfalls ist das ein wunderschönes, traumhaftes Grundstück mit einem Fluss. Und also auf beiden Seiten geht der Fluss da entlang als Grenze. Das ist schon wunderschön. Wenn man bedenkt, dass meine Mutter dort als Kind gelebt hat, das ist also wirklich traumhaft. Ja, war schon ein super Erlebnis. Außerdem war ja meine Schwester und mein Bruder mit dabei. Wir haben uns zu dritt auf diese Reise begeben und die sind alle beide so richtig begeistert. Auch die wunderschönen Ausflüge, die wir gemacht haben mit der Gruppe. Das ist also, wir waren jeden Tag in einer anderen Stadt und in der Gegend und haben wirklich eine wunderschöne Gegend gesehen. Ja, es hat sich auch wieder sehr viel verbessert. Es ist so viel umgebaut und verschönert worden.
Ob Roswitha wohl noch ein drittes Mal in die Heimat ihrer Vorfahren und zu ihren Wurzeln fahren würde?
Das ist durchaus möglich. Also wenn's nächstes Jahr oder irgendwann werde ich vielleicht schon noch mal mitfahren. Meine Schwester vielleicht auch. Mein Bruder weiß es noch nicht. Ihm sagte, das hätte ihm so viel gegeben, dort einmal zu sein. Mal gucken, was sich noch tut.
Ja, aber kaufen oder dorthin ziehen wollt ihr nicht?
Also mich hat das schon richtig verlockt, weil das einfach so ein tolles Grundstück ist und so eine schöne Gegend. Aber ich bin hier die Stadt gewöhnt und Münster, es wäre mir zu einsam dort. Und außerdem müsste ich dann ja die polnische Sprache schon lernen und es ist eigentlich schon höchstens als Urlaub mal, aber so für ganz glaube ich doch nicht.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.
So, das war's mal wieder für heute. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Die Technik machte Lukas Wünnermann und am Mikrofon saß Roswitha Möller. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 5. Oktober um 19 Uhr hier an dieser Stelle. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.